Werbung.
Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Den Satz habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Die Dosis macht das Gift. Wir reden heute über den Mann, von dem er stammt. Paracelsus. Eigentlich lautet das berühmte Zitat ja so: Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Auch wenn dasselbe gemeint ist, wirkt es doch ganz anders. In der populären Kurzfassung scheint alles harmlos zu sein und wird erst durch die Menge giftig. Kann man gut bringen, den Spruch, wenn man sich nur ein kleines Pikolöchen oder nur ein Stück Torte gönnt. In Paracelsus Original ist gleich erstmal alles gefährlich. Gurken, Salat, Vollkornbrot, alles Gift. Wenn man nicht ganz genau auf die Dosierung achtet. Eigentlich ein Skandal, dass Gurken noch immer ohne Warnhinweis verkauft werden und Salz und Schokostreusel ohne Rezept und Altersnachweis. Natürlich hat Paracelsus das nicht gemeint, sondern wollte den Satz sicher so verstanden wissen, wie wir es jetzt tun. Ein Stück Schokolade schadet normalerweise nicht, 6 Tafeln am Tag sind schon eine andere Sache. Sogar Arsen bringt einen nicht um, wenn man es in äußerst geringen Mengen zu sich nimmt. Viele Substanzen, die heute mit einem großen Totenkopf gekennzeichnet und nur unter Auflagen verkauft werden, galten früher als Heilmittel, weil sie zumindest kurzfristig und oberflächlich erst einmal geholfen haben. Quecksilber zum Beispiel. Allerdings wurde in der Regel nach dem genauen Gegenteil von Paracelsus Rat verfahren. Viel hilft viel.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Wir erzählen Medizingeschichte als Geschichten, sprechen mit Expertinnen und Experten und versuchen so dicht wie möglich an der historischen Wahrheit zu bleiben. Wo es nötig ist, nehmen wir aber auch unsere Fantasie zu Hilfe. In unserer Folge über Paracelsus ist das aber kaum nötig. Denn da haben andere schon die Fantasie spielen lassen und ein dichtes Netz von Sagen und Legenden gesponnen. Wir versuchen natürlich, dieses Netz aus Legenden beiseite zu schieben und einen Blick auf den wahren Paracelsus zu erhaschen. Aber es wäre doch zu schade, die Legenden ganz beiseite zu lassen. Beim Schlag der Glocke bleiben die beiden Nachtwächter vor der Bruderhauskirche stehen. Der größere der beiden stellt seine Hellebarde auf, der andere hebt die Laterne. Sie nicken sich kurz zu, dann rufen sie ihr Sprüchlein.
Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen, unsere Glocke hat 1 geschlagen. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott wird wachen, Gott wird schützen. Schenk uns eine gute Nacht.
Jakob atmet erleichtert auf, als die Männer ihre Runde wieder aufnehmen. Er hat sich in einer Nische der Kirche verborgen, tief im Schatten des hellen, vollen Aprilmondes. Er wartet noch ein Weilchen, dann packt er den Leinensack mit den Werkzeugen und läuft hinüber zur Friedhofsmauer. Erst wirft er das Seil hinüber, das er um den Sack geknotet hat, dann klettert er auf die Mauer und lässt sich auf der anderen Seite vorsichtig zu Boden. Langsam zieht er seine Gerätschaften herüber. Ein letzter Ruck und das Säcklein fällt ihm in die Arme. Der Vollmond ist ein Segen. Zu leicht hätte ihn der Schein einer Laterne verraten. Jakob eilt zwischen den Gräbern dahin. Dicht an dicht stehen Steine und verwitterte Grabkreuze. Der alte Pestfriedhof ist viel zu klein geworden und bald wird ein neuer Stein hier seinen Platz finden müssen. Ein Stein, an dem Jakob so viele Tränen weinen wird, wie der Himmel Sterne hat. Magdalena wird sterben. Jakob hat genug gelernt, um zu wissen, dass keine menschliche Weisheit und Tüchtigkeit die Geliebte noch retten kann. Das Fieber verzehrt sie. Das eben noch so junge, rosige Antlitz ist eingefallen. Die Lippen, die ihm zärtliche Liebesworte ins Ohr flüsterten, brachten zuletzt nur noch Stöhnen und Gestammel hervor. Inzwischen sind sie ganz verstummt. Wäre da nicht der leise Atemhauch, man würde meinen, sie sei tot. Selbst Jakobs Lehrer und Meister hätte sie nicht retten können, würde er noch leben. Doch wenn es stimmt, was er selbst auf dem Sterbebett sagte, dann kann er vielleicht aus dem Grabe heraushelfen. Da ist es, das Grab seines Meisters. Im Mondlicht ist die Inschrift problemlos zu entziffern. Bestattet ist hier Philippus Theophrastus Paracelsus mit den Würden des Doktors der Medizin, steht da auf Latein. Der jene unheilvollen Leiden, Lepra, Gicht, Wassersucht und anderes Unheilbares mit wunderbarer Kunst hinwegnahm und im Jahre 1541, am Tag 24 des Septembers, das Leben mit dem Tode vertauschte. Friede den Lebenden, ewige Ruhe dem Begrabenen. Jakob wird die Ruhe stören. Zum zweiten Mal. Doch warum sollen die Toten ruhen, wenn die Lebenden sich vor Trauer und Qual verzehren? Was da in Stein gemeißelt ist, das sind nur schale Worte ohne Trost. Er wird tun, was sein Herz ihm befiehlt und was Paracelsus ihm selbst an seinem Sterbebett auftrug. Jakob, hatte Paracelsus gesagt und mit schwacher Hand seinen Arm gegriffen. Sobald mein Leib kalt geworden. Aber Meister, ihr werdet nicht sterben, hatte Jakob gerufen. Still! Törichter Bengel! Verdammter Arschfurz! Du Hirnfurunkel! Die Wut gibt dem Todkranken neue Kraft. Ich will meinen letzten Atem nicht an deine dummen Widerworte verschwenden. Paracelsus hält kurz inne, schließt die Augen, dann reißt er sie wieder auf und starrt Jakob mit diesem alles durchdringenden Blick an, dem Blick eines Mannes, der keinen Willen duldet neben seinem. Sobald mein Leib kalt geworden, zerhackst du ihn, so klein du kannst. Jakob weicht erschrocken zurück, doch die Nägel seines Meisters bohren sich schmerzhaft in seinen Arm. Dann bestreust du den Brei mit dem Pulver aus der Flasche, die ich am Boden meiner Truhe versteckt habe. Gib alles in ein Gefäß und verschließe dasselbe sorgfältig und warte so lange, wie eine Mutter ihr Kind im Leibe trägt. Dann werde ich als Jüngling wiedergeboren. Doch sei geduldig und öffne das Gefäß ja nicht vor Ablauf von 9 Monaten. Es sind nur mehr 7 Monate vergangen. Doch Jakob kann keine 2 Monate mehr warten. Sein Meister hat das Geheimnis des Pulvers mit ins Grab genommen. Seine einzige Hoffnung ist, noch Reste des Pulvers selbst zu finden und seiner Geliebten nach ihrem Tode dieselbe Behandlung angedeihen zu lassen. Als Paracelsus starb, hatte Jakob sich erbeten, die Nacht vor dem Begräbnis allein am schweren Eichensarg zu wachen. Statt still zu trauern, hatte er den Sarg aufgehebelt und die Leiche auf eine dicke Schicht Stroh gelegt, zerhackt, zersägt, zerschnitten und die blutigen Stücke zusammen mit dem Pulver in eine hohe, irdene Vase gegeben, die er dann wieder im Sarg versteckte. Heute wird er ihn zum zweiten Male öffnen. Es dauert viel länger, als er hofft, die Grube auszuheben. 2-mal muss er die Arbeit unterbrechen, damit die Nachtwächter auf ihrer Runde sein Werk nicht hören. Jetzt liegt der Deckel frei. Jakob hält das Stundenglas gegen den Mond. Noch eine halbe Stunde, ehe die Turmuhr 4 schlägt. Die Zeit wird nicht reichen, das Grab wieder ordentlich zuzuschaufeln. Sei's drum. Soll der Friedhofsgärtner morgen den Schreck seines Lebens kriegen, solange er seine Liebste zurückbekommt? 9 Monate, nachdem der Tod sie ihm entrissen haben wird. Mit einer Kneifzange zieht er Nagel um Nagel aus dem Sarg. Er hatte damals darauf geachtet, sie nicht zu fest zu hämmern. Dann greift er den Deckel an der Seite, hebt ihn ächzend an und kippt ihn auf die gegenüberliegende Seite. Als wolle ihn der Himmel von seinem Tun abhalten, schiebt sich genau in diesem Moment eine Wolke vor den Mond. Pechschwarz ist es. Jakob erkennt die Hand vor Augen nicht mehr. Nun wird ihm bange. Was hat er getan? Welche Mächte hat er heraufbeschworen und erzürnt? Was lauert in der Schwärze? Welche Strafe wartet auf ihn? Er hebt den Kopf. Dort, wo eben noch der gütige silberne Mond stand, ist nur noch ein hellgrauer Fleck. Rundherum funkeln wie zum Hohn die Sterne. Da erstrahlt der Rand der Wolke, und so schnell sie gekommen ist, weht sie davon, und fast blendet ihn der wieder strahlende Mond. Jakob blickt hinab. Das Innere des Sarges liegt im Schatten. Er beugt sich hinunter und erkennt schemenhaft die zerbrochene Vase. Und dann hört er es. Ein leises Atmen, ein Schlucken und die ersten Laute eines Säuglings. Da sind seine Ärmchen, sein Bauch, sein Kopf. Plötzlich reißt das Kindchen die Augen auf, viel zu weit, und Jakobs Herz scheint auszusetzen. Die Augen sind alt, alt wie die Augen seines Meisters, und in ihnen lodert all der Zorn, den Jakob so oft zu spüren bekommen hat. Es dauert nur einen Wimpernschlag. Dann verlöscht das Feuer. Die Augen werden trüb und milchig. Der Säugling beginnt zu weinen, dann zu schreien. Und vor Jakobs Augen verdorrt sein kleiner Körper zu einer Mumie. Der Mund weit aufgerissen zu einem letzten gequälten Schrei. Bevor wir uns weiter mit dem toten Paracelsus beschäftigen und ich euch erzähle, ob die Geschichte mit dem Wiederbelebungspulver und dem Zombie-Baby im Sarg wirklich genau so passiert ist, erzähle ich euch am besten erst einmal sein Leben. Paracelsus wird im Jahr 1493 oder 1494 in Einsiedeln im schweizerischen Kanton Schwyz geboren. Es ist eine bewegte Zeit in den deutschsprachigen Landen. Luther ist gerade 10 oder 11 Jahre alt. Keine 5 Jahre zuvor erhoben sich die Bauern gegen Zürich, St. Gallen und andere Städte. Und es liegt absolut im Bereich des Möglichen, dass Paracelsus in genau dem Moment gezeugt wurde, in dem ein Seemann unter dem Kommando von Christoph Kolumbus »Land in Sicht« rief und meinte, er habe einen Seeweg nach Indien entdeckt. Natürlich wissen wir das nicht sicher. Aber eins ist klar, die Welt wird sich in den kommenden Jahrzehnten dramatisch wandeln. Und Paracelsus wird seinen Anteil daran tragen. Als er zur Welt kommt, heißt er freilich noch nicht so. Seine Eltern taufen ihn auf den tollen Namen Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Was für ein Name! Manchmal steht auch noch ein Philippus dabei. Wilhelm, der Vater des kleinen Theophrastus, ist ein unehelicher Abkömmling des schwäbischen Adelsgeschlechts Bombast von Hohenheim. Theophrastus ist auch unehelich. Seine Mutter ist eine Hörige des Klosters Einsiedeln. Hörigkeit, das ist, ganz vereinfacht gesagt, so etwas Ähnliches wie Leibeigenschaft. Nur, dass man nicht an einen Herrn gebunden ist, sondern an das Land. Die Mutter stirbt früh, der Junge bleibt Einzelkind. Der Vater übersiedelt nach Kärnten in Österreich, lässt sich in der Stadt Villach als Medikus nieder und lehrt an einer Schule für Bergbau. Dr. Tillmann Tape, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Berliner Charité, hat mit uns über Paracelsus und seine Zeit gesprochen.
Sein Vater war Arzt in Kärnten. Paracelsus hat also schon von Kindesbeinen an dieses Milieu miterlebt und sich auch später immer wieder für den Bergbau interessiert, für Metallurgie besonders, die sogenannte Scheidekunst, wie man aus Erz Metall abtrennen und gewinnen kann. Und diese Techniken haben dann sowohl seine pharmakologische Praxis wie auch sein Verständnis des Körpers geprägt.
Die Scheidekunst ist ein Vorläufer der heutigen Chemie und insbesondere auch der Metallurgie. Es geht um das Veredeln von Stoffen, indem man sie von Unreinem und Unnützen trennt. Das Erz vom Abraum zum Beispiel. Theophrastus besucht Schulen in Kärnten, hat in den folgenden Jahren, zumindest seinen eigenen späteren Angaben zufolge, Unterricht bei zahlreichen Gelehrten, hochgestellten Geistlichen und dem als Magier weit bekannten Abt Johann Heidenberg. Neben dieser theoretischen Ausbildung begleitet er seinen Vater in Laboratorien und Bergwerke und lernt bei dessen Krankenbesuchen die speziellen Leiden der Bergleute kennen. Ungefähr mit 15 Jahren verlässt er Kärnten und zieht durch Europa, um zu studieren. An den Universitäten beschäftigt man sich in jener Zeit meist mit uralten Schriften von Galen und Avicenna, die zudem durch häufige Übersetzungen und handschriftliches Kopieren verstümmelt sind. Deutsche Studenten mussten lateinische Texte lesen, die oft aus dem Arabischen übersetzte Übersetzungen von altgriechischen Texten waren. Man sieht schon, eine hochgelehrte Angelegenheit. Mit so niederen, schmutzigen Dingen wie der praktischen Heilkunst gibt man sich eher ungern ab und das Sezieren von oder Üben an Leichen ist ohnehin verpönt.
Ja, die Schulmedizin, die gelehrte akademische Medizin der damaligen Zeit, wie man sie an der Universität lehren und lernen konnte, war geprägt von der sogenannten Humoralpathologie oder Säftelehre.
Ach ja, unsere gute alte Bekannte, die Säftelehre. Alles hängt vom Verhältnis der vier Körpersäfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim ab. Wenn dieses Verhältnis im Körper aus dem Gleichgewicht gerät, wird man krank.
Das heißt, der Körper wurde gesehen als ein Gefäß im Grunde, in dem vier Körpersäfte Krankheit und Gesundheit bedingen. Das ist eine Ansicht, eine medizinische Theorie, die sich über hunderte von Jahren, auch bis noch weit ins 19. Jahrhundert zum Teil, gehalten hat.
Das Schlimme an der Säftelehre ist gar nicht, dass sie falsch ist. Na gut, das war schon schlimm, aber man wusste einfach noch wenig über die Vorgänge im Körper und musste sich mit aus heutiger Sicht unwissenschaftlichen Erklärungen begnügen. Viel schlimmer finde ich, dass diese Jahrhunderte oder Jahrtausende alten, fehlerhaft übersetzten Texte zu Dogmen erhoben wurden und nichts, auch keine Beobachtung, an ihrer Gültigkeit rütteln sollte. Theophrastus, der bei seinem Vater den Umgang mit Kranken erlebt hat, muss diese Dünkel schon in seiner Jugend verachtet haben. Auf seinen Reisen lernt er auch bei Wundärzten, bei Badern und Chirurgen, bei der ganzen Palette von Heilern und Scharlatanen, die durch die Lande ziehen, ihre Patienten buchstäblich und finanziell zur Ader lassen, Zähne brechen und vermeintliche Wundermittel verkaufen. Die aber auch über viel praktische Erfahrung mit gebrochenen Knochen, Fieber und Verdauungsproblemen verfügen und überhaupt mit allem vom Schluck auf bis zur tödlichen Krankheit. 1514 oder 1515 mit Anfang 20 kehrt er aus Ferrara in Italien zurück und nennt sich stolz Doktor beider Arzneien.
Hey, ich grätsche mal kurz dazwischen, es geht sofort weiter mit der Folge. Mein Name ist Benny und ich bin im Team von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau, verantwortlich für den Sound. Ich sorge also dafür, dass das, was ihr hört, angenehm klingt. Abgesehen von der Technik finde ich dabei besonders die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Audioredaktion spannend, aber auch die Arbeit mit den Sprechern und Sprecherinnen im Studio. Wenn euch unsere Podcasts gefallen und ihr uns dabei unterstützen wollt, unsere Reichweite und Sichtbarkeit zu verbessern, dann lasst uns doch eine Bewertung da, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts.
Paracelsus könnte sich nun wie sein Vater als Arzt niederlassen, doch es zieht ihn weiter in die Welt. Das Wandern, das Getriebensein oder Vertriebenwerden, die Suche und wohl auch die Einsamkeit werden die einzigen Konstanten in seinem Leben bleiben. In den knapp 20 Jahren, die er noch zu leben hat, bereist er unter anderem den Balkan, Nordskandinavien, Russland und Frankreich. Auch in Moskau, in Jerusalem, in Spanien, auf Rhodos und den britischen Inseln will er gewesen sein. Aber hier war vielleicht auch ein bisschen Aufschneiderei im Spiel. Irgendwann in jener Zeit beginnt Theophrastus, sich Paracelsus zu nennen. Der Name ist eventuell eine halb lateinische, halb griechische, sinngemäße Übersetzung seines Familiennamens von Hohenheim. Er könnte aber auch ganz wörtlich gemeint sein. Ein berühmter römischer Arzt des 1. Jahrhunderts hieß Celsus. Und Paracelsus kann mit neben Celsus oder auch über Celsus übersetzt werden. Die Anmaßung, sich über diese Koryphäe zu stellen, passt gut zu seinem Naturell. Er verdient sein Geld als Wundarzt. Oft reist er den zahlreichen Kriegen hinterher, um am Rand der Schlachtfelder die zu retten, die noch zu retten sind. Und um dort zu lernen, wo es wirklich etwas zu lernen gibt. Immer wieder besucht er auch Bergwerke in ganz Europa, erweitert seine Kenntnisse der Scheidekunst und studiert die Krankheiten der Bergleute. Bergmann sein in, sagen wir, einer Silber- oder Goldmine im 16. Jahrhundert, Das ist einer der Punkte, die ich auf meiner Wiedergeburtswunschliste auf keinen Fall ankreuzen würde. Eine typische Bergarbeiterkarriere beginnt damals vielleicht mit 8 oder 9 Jahren. Die Jungs werden zur Scheidebank geschickt, wo sie mit einem Hammer Erzbrocken zerschlagen müssen. Dabei atmen sie Staub ein und giftige Dämpfe. Silbererz enthält zum Beispiel oft Arsenik, das beim Scheideprozess freigesetzt wird. Wenn sie alt genug sind, und das heißt damals 12 oder 13, geht es unter Tage. Sie steigen auf Leitern in die Tiefe oder werden in wackeligen Seilkonstruktionen herabgelassen. Schon damals geht es oft hunderte Meter nach unten. Der Weg kann Stunden dauern. Die Stollen sind eng und dunkel. Die Luft ist schlecht. Die Arbeit extrem anstrengend und gefährlich. Irgendwann verfasst Paracelsus ein Werk mit dem griffigen Titel »Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten«. 3 Bücher in 13 Traktat verfasst und beschrieben, darinnen vom Ursprung und Herkommen derselbigen Krankheiten samt ihren wahrhaftigen Kuren. Ich entschuldige mich übrigens für die nicht gerade geschichtsbuchtaugliche Zeitangabe »irgendwann«. Aber wann und wo Paracelsus was genau beobachtet, erforscht, experimentiert und niedergeschrieben hat, ist oft kaum herauszufinden. Vom Buch über die Bergsucht liest man oft. Er habe es 1567 geschrieben, also 26 Jahre nach seinem Tod. Die Angabe bezieht sich also entweder auf das Erscheinungsjahr der ältesten erhalten gebliebenen Ausgabe oder das Wiederbelebungspulver hat doch funktioniert. Ich werde seine Schriften, Theorien und Erkenntnisse daher anbringen, wo es thematisch passt. Im Buch über die Bergsucht beschreibt er diese Krankheit als eine Verharzung der Lunge. Besonders bemerkenswert ist, wie er ihre Ursache beschreibt. Die Bergleute werden lungensüchtig durch die Ausstrahlung der Mineralie in der Erde, also töten uns die Dünst solcher Mineralien. Verdammt dicht dran an der Wahrheit. Die Bergsucht tritt damals zum Beispiel im erzgebirgischen Schneeberg auf. Das dortige Silbererz ist uranhaltig. Die Bergleute atmen den leicht radioaktiven Staub und das ebenfalls frei werdende radioaktive Gas Radon ein. Und diese dauerhafte Strahlenbelastung führt schließlich zu einer besonderen Form von Lungenkrebs, die auch die Schneeberger Krankheit genannt wird. Paracelsus hat also vollkommen recht, als er von Ausstrahlungen der Mineralie spricht. Wahrscheinlich sind es seine Beobachtungen an Bergleuten, die ihn endgültig von der Säftelehre Galens und Avicennas abbringen.
Er sieht den Körper selbst als eine Art Mine, wo bestimmte Erze sich ablagern und heranreifen. Manchmal so, dass der Körper gesund ist und manchmal funktioniert es eben auch nicht so, sondern es entsteht eine Krankheit. Paracelsus stellt sich also vor, dass alle diese Krankheiten aufgrund von Ablagerungen von Mineralien an verschiedenen Stellen im Körper entstehen. Am deutlichsten kann man das heute noch nachvollziehen beim Nieren- oder Blasenstein. Das heißt, die Krankheit ist ein Etwas, ein Ding, das für sich eine Existenz im Körper hat. Es ist eine lokale Fehlfunktion statt dieser Systemstörung des gesamten Organismus.
Neben der Vier-Säfte-Lehre gilt damals auch die Vier-Elemente-Lehre, nach der alle Substanzen aus den 4 Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft zusammengesetzt sind.
Und Paracelsus sagt stattdessen, dass es nur 3 solcher Prinzipien gibt im menschlichen Körper sowie auch in der Natur. Und diese 3 Prinzipien, das ist eben typisch für ihn, sind mineralischer Natur. Das ist zum einen Quecksilber, zum anderen Schwefel und dann als drittes Salz. Also Paracelsus sagt, dass alle Dinge im Körper und in der Natur aus diesen 3 Prinzipien gemacht sind. Es sind mit diesen Prinzipien nicht die Substanzen, Quecksilber, Schwefel und Salz gemeint, wie sie heute im Chemielabor stehen. Wenn jemand zu viel Schwefel im Körper hat oder zu viel Salz, bedeutet das nicht unbedingt Schwefel oder Salz in unserer heutigen Vorstellung.
Diese Überlegungen führen ihn direkt zu Ansätzen, die den weiteren Verlauf der Medizin- und Pharmaziegeschichte beeinflussen werden.
Paracelsus hat einen anderen Ansatz zur Therapie allgemein und auch zur Pharmakologie im Speziellen, weil er sich eben vorstellt, dass spezifische Substanzen im Körper für Krankheiten, verschiedene materielle Vorgänge im Körper, die Ursachen für Krankheiten sind, die man dementsprechend auch mit ganz spezifischen, wir würden heute sagen Chemikalien, mit verschiedenen Stoffen bekämpfen kann. Daraus ergibt sich für Paracelsus eine neue Antwort auf die Frage, was ein Heilmittel ist und was zum Beispiel ein Gift.
Und damit wären wir bei der Sache mit der Dosis und dem Gift. Und wir müssen über Quecksilber sprechen. Nicht das Prinzip, sondern das tatsächliche Element. Das einzige Metall, das bei Zimmertemperatur fließen kann. Und wir müssen über eine alte Bekannte hier bei Siege der Medizin sprechen, die Syphilis. Zu Paracelsus-Zeiten ist sie in Europa allerdings noch ziemlich neu. Vermutlich ist sie neben Gold und Silber eins der Mitbringsel der Eroberer der neuen Welt Amerika. Deswegen kann man auch nicht einfach bei den alten Autoritäten nachschlagen, bei Galen oder Avicenna. Paracelsus, der alte Rebell, hätte das ja eh nicht getan. Allerdings bringen die Spanier neben der Krankheit auch ein Wundermittel mit, das Holz des Guayac-Baums. Der ist unter anderem in Venezuela, Kolumbien und Panama heimisch. Das Ligum Sanctum, das heilige Holz, wird als Sud, Sirup oder Extrakt verwendet und bewirkt nichts. Dass sich die Syphilis bei einzelnen Erkrankten nach der Einnahme von Guayac-Holz gebessert hat, ist ein Zufall, der mit dem zeitlichen Verlauf der Krankheit zusammenhängt.
Paracelsus hat sich sehr stark gegen diese Guayacum-Holzkur gewandt und hat sich dafür eingesetzt, dass man eine vorsichtig dosierte Quecksilberbehandlung durchführt. Ja? Also dass, wie gesagt, das Gift allein in der Dosis steckt und dass Quecksilber und andere mineralische, zum Teil sehr aggressive, für uns vielleicht giftige Substanzen in der richtigen Dosierung eben auch eine Heilwirkung haben können. Das, denke ich, ist eine wichtige Einsicht bei Paracelsus, die man dann in der Geschichte der Pharmakologie auch weiter sehen kann. Das führt dazu, dass er zum einen vermehrt mineralische Substanzen wie zum Beispiel Quecksilber in das pharmazeutische Repertoire einbezieht. Zum anderen halten Einzug in die Pharmazie alchemische Techniken wie zum Beispiel die Destillation, die Sublimation, also Medikamente und Verfahren, die wir heute chemisch nennen würden und die aus der Pharmazie nicht mehr wegzudenken sind.
Alchemie, klar, das kennen wir. Der Versuch, Gold aus anderen Stoffen zu erzeugen. Allgemein bedeutet es aber auch einfach das Umwandeln oder Veredeln von Stoffen durch das, was wir heute chemische Verfahren nennen würden. Damals noch ohne das Wissen um die chemischen Zusammenhänge. Versuch und Irrtum. Wenn man Glück hatte, kam am Ende überraschend Meißner Porzellan dabei heraus. Wenn man Pech hatte, flog einem das Labor um die Ohren. Und oft war es einfach nur vergebene Liebesmüh. Medikamente dagegen sind damals meistens einfache Pflanzenextrakte, die keinen aufwendigen chemischen bzw. alchemischen Umwandlungen unterzogen wurden.
Zu Paracelsus' Zeiten, muss man sagen, gab es weder den Begriff Chemie noch den Wissenschaftszweig, wie wir ihn heute kennen. Das war ein langer Weg dorthin, auf dem Impulse von Paracelsus immer wieder eine wichtige Rolle gespielt haben.
Zur Syphilisbehandlung wird Quecksilber meist in Form der grauen Salbe verwendet, einer Mischung, die vor allem aus Quecksilber und Schweineschmalz besteht. Die Salbe wird großflächig auf die äußeren Anzeichen der Krankheit aufgetragen. Natürlich heilt sie den Patienten nicht und vergiftet ihn langsam aber sicher. Wohl kann sie gegen manche Symptome helfen, aber gegen die Ursache, ein Bakterium, richtet das Quecksilber genauso wenig aus wie das Guayac-Holz. Natürlich weiß Paracelsus nichts von Bakterien und ahnt nicht, dass er die Krankheit selbst mit seiner Methode nicht behandelt. Schließlich sagt er immer wieder, dass man die Wurzel des Übels, also einer Krankheit, finden und zerstören müsse, statt an den Symptomen herumzudoktern. Doch mit den Mitteln seiner Zeit bleibt das in den meisten Fällen Wunschdenken. Zu jener Zeit tobt der Bauernkrieg, besser gesagt die Bauernkriege. In theologischen Abhandlungen und gern wohl auch in der Schenke ergreift Paracelsus für die Bauern und die aufständischen Bergleute Partei und muss schließlich überstürzt die Stadt verlassen. Wieder zieht er herum und kauft sich in Straßburg das Bürgerrecht, doch auch dort läuft es nicht gut.
Konflikt und Kontroverse war so etwas wie ein Dauerzustand für Paracelsus. Er hatte eben eine komplett andere Auffassung von Medizin, im Widerspruch mit der etablierten akademischen Medizin. Aber diese Konflikte waren nicht nur rein sachlich begründet. Paracelsus hat es nämlich ganz klar darauf angelegt, möglichst radikal und möglichst unorthodox zu wirken und das medizinische Etablissement mit seiner Polemik gezielt vor den Kopf zu stoßen.
Schon kurz darauf reist er nach Basel. Dort lebt der damals 61-jährige Johann Froben, ein berühmter und einflussreicher Buchdrucker. Schon vor ein paar Jahren ist der gestürzt und hat sich schwer am Bein verletzt. Seitdem leidet er unter den Folgen. Ende 1526 wollen die Basler Ärzte ihm das Bein amputieren. Der Buchdrucker schlägt den Rat in den Wind und lässt Paracelsus, dessen Ruf sich da schon weit verbreitet hat, zu sich. Paracelsus kann das Bein retten und schon im Frühjahr 1527 reitet Froben wieder zu Messen, um seine Bücher zu bewerben. Ein Freund des Buchdruckers, der niederländische Philosoph, Theologe und Universalgelehrte Erasmus von Rotterdam, bittet Paracelsus daraufhin, in einem Brief nach Basel überzusiedeln. Paracelsus nimmt die Einladung an, zieht nach Basel und wird dort sogleich zum Stadtarzt berufen.
Das war ein guter, angesehener Job, ein festes Gehalt. Er darf an der medizinischen Fakultät lehren. Aber sobald er dort antrifft, setzt er sich sofort über alle Konventionen hinweg. Zum Beispiel hält er Vorlesungen zum Teil auf Deutsch statt auf Latein, was damals gar nicht ging. Ja, die gelehrte Sprache war Latein, bitteschön. Er wettert gegen seine Kollegen, er verspottet die gelehrte Medizin. Und schließlich, wenn diese Überlieferung stimmt, wirft er beim Johannisfeuer das Lehrbuch der Schulmedizin schlechthin, nämlich Avicennas Kanon der Medizin, auf das Johannisfeuer.
Bücher verbrennen, ganz schlechter Stil. Und außerdem waren Bücher damals, trotz des inzwischen etablierten Buchdrucks, irre teuer. Weshalb auch vermutet wird, dass er, wenn überhaupt, eher ein kleines Buch, vielleicht eher eine Zusammenfassung des doch sehr umfangreichen und kostbaren Kanons der Medizin ins Feuer geworfen hat, auf das Unglück mit dem Rauch in die Luft gang, wie er selber schreibt. Aber was zum Teufel hat Paracelsus eigentlich gegen Avicenna? Wenn sie sich in einer Kneipe getroffen hätten, wären sie wahrscheinlich Freunde geworden. Sie haben so viel gemeinsam. Beide stellen die Beobachtung über die alten Schriften, scheren sich nicht um Autoritäten, verbringen einen Großteil ihres Lebens auf Wanderschaft oder auf der Flucht, lehren, lernen, heilen und schreiben, wo immer sie gerade sind, und beide sind dem Alkohol zugetan. Und nachdem wir hier vor einer Weile ausführlich über Avicenna gesprochen haben und er mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist, finde ich Paracelsus' permanenten Avicenna-Diss ehrlich gesagt ziemlich daneben. Aber Avicenna ist zu dieser Zeit schon fast 500 Jahre tot. Ein gemeinsamer Abend in der Kneipe steht außer Frage und der persische Arzt ist inzwischen selbst zu einer unantastbaren Autorität geworden, dessen Schriften nicht in Frage gestellt werden dürfen. Nicht Avicenna ist Paracelsus' Feind, sondern die, die ihn zu einem Götzen gemacht haben. Er trifft sie, indem er diesen Götzen angreift. Dass Paracelsus seine Vorlesungen auf Deutsch hält, ist ebenso bemerkenswert und ein Skandal an sich. Manchmal wird er deshalb auch als der Luther der Medizin bezeichnet. So wie Luther die deutsche Sprache auf die Kanzel brachte, so bringt Paracelsus sie in die Hörsäle der Universität. Er selbst fand diesen Vergleich übrigens schrecklich erniedrigend. Schließlich sei Luther nur ein Pfaffe, er dagegen ein Arzt, Philosoph und Astronom. Wie gesagt, Bescheidenheit ist nicht so sein Ding.
Bald darauf zirkuliert in Basel ein Pamphlet, eine Schmähschrift gegen Paracelsus. Er verwickelt sich in einen Rechtsstreit mit einem Patienten, da geht es um ein ihm zustehendes Honorar. Paracelsus verliert diesen Streit und beschimpft natürlich das Gericht dann im Anschluss noch im Gerichtssaal und muss letztlich aus Basel fliehen.
Die Art der Kranken ist, dass sie den Arzt findlich bescheißen, schreibt er kurz darauf. Eine für Paracelsus übrigens äußerst höfliche, zurückhaltende Formulierung. Er war, um es mal vorsichtig zu sagen, ein schwieriger Charakter. Aufbrausend, rechthaberisch, streitbar, gelegentlich sicher auch gesellig und ganz bestimmt sehr, sehr witzig, wenn man nicht gerade das Ziel seines Spots war.
Also in der Kneipe konnte man ihn tatsächlich oft finden, wenn die zeitgenössischen Berichte stimmen. Er hat gerne in der Kneipe Reden geschwungen. Er hat gerne auch betrunken dann seine Schriften diktiert und vom Leder gezogen. Das war sicher nicht immer angenehm. Dann klingt das eher nicht nach einem emotional gesunden, sozial gut eingebundenen Menschen.
Das Poltern im Treppenhaus weckt Johannes aus einem Albtraum. Er ist mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen. Die kleine Kerze ist heruntergebrannt, doch im Kohlenwinkel lodert noch immer eine Flamme. Johannes atmet auf. Ein wackeliges Gestell hält einen Glaskolben über dem Feuer, in dem eines der seltsamen Gebräue seines Meisters vor sich hin köchelt. 3 Tage muss es sieden und wage es ja nicht, die Flamme ausgehen zu lassen. Hat Paracelsus befohlen und Johannes würde lieber mit dem Teufel tanzen, als seinen Meister zu erzürnen. Noch ehe er sich den Schlaf aus den Augen reiben kann, fliegt die Tür auf. Johannes, du Faulpelz, ruft Paracelsus. Er ist betrunken. Natürlich ist er betrunken. Wieder eingeschlafen. Dabei ist es erst. Wie spät ist es eigentlich? Verzeiht, Doktor, nur ein kleines Nickerchen. Zuletzt schlug die Turmuhr 2. Ächzend lässt sich der Arzt auf den 2. Stuhl in der kleinen Dachkammer fallen. Mach Licht und bring mir vor allem einen Krug mit Wein. Wir haben noch zu arbeiten und du lässt mich hier verdursten. Johannes beeilt sich, dem Wunsch nachzukommen. Die Dosis macht das Gift, denkt Johannes bitter. Mir scheint's, mein Meister hat seine eigenen Worte vergessen. Mit Schaudern erinnert er sich an die Abende, als er Paracelsus in die Schenke begleiten musste. Immer wieder fordert er ganze Tische voller Studenten oder Bauern zum Saufen heraus und meistens gewinnt er, auch wenn er sich dafür noch in der Schankstube den Finger in den Hals stecken muss und mehr einem Schwein als einem Menschen gleicht. Schreibe! Brüllt Paracelsus, nachdem er den Krug in Empfang genommen und in einem Zug zu einem Viertel geleert hat. Johannes hat 2 neue Kerzen entzündet, Papier und Feder liegen bereit. Was wird er heute zu Papier bringen müssen? Gestern diktierte Paracelsus ihm von den Hexen, von Riesen, Werwölfen, Feuermännern und Wasserleuten, die sich im Venusberg miteinander vergnügen. Johannes schickt ein Stoßgebet, dass er heute keine Häresien zu Papier bringen muss und Paracelsus ihm keine unverständlichen Philosophierereien diktiert, sondern sein Wissen der Arzneien und der Prozedure Chirurgicae. Aber nur eines ist sicher. Noch ehe die Turmuhr 3 schlägt, wird er wenigstens 2 Tobsuchtsanfälle bekommen. Was ist nun das Kunstreiche des Arztes? Beginnt Paracelsus und Johannes kritzelt eifrig mit. Dass er wisse, was Melusina sei, was Sirena sei, was Permutatio, Transplantatio und Transmutatio sei und wie sie mit vollkommenem Verstand zu fassen sind, was über die Natur sei, was über das Leben sei, was das Sichtbar und was das Unsichtbar sei, was die Süße und was das Bitter geb, was der Tod sei, dass er wisse, was dem Fischer diene, was dem Lederer, was dem Gerber, was dem Schmied. Paracelsus hält inne. Ich wünschte, er wüsste, was ihm selbst diene, denkt Johannes, als er merkt, wie sein Magen knurrt. Wieder hat der Meister beinahe ihr ganzes Geld durchgebracht. Als er in seine Dienste trat, träumte Johannes, wenn er ehrlich ist, nicht nur von Gelehrsamkeit und Kunstfertigkeit, sondern auch von einem Leben im Reichtum. Oh, freilich, sie verdienen Geld. An einem Tag hungern sie, am nächsten zeigt ihm Paracelsus stolz ein Beutelchen mit Gold, doch dann zieht es ihn wieder in die Schenke. Leises Schnarchen. Der Meister ist eingeschlafen. Johannes kann sein Glück kaum fassen, da schreckt Paracelsus auch schon hoch. Wo war ich? Ach ja, was ein guter Arzt sei. Er hält inne, seine Stirn legt sich in Falten und Johannes ahnt, was jetzt kommt. Ich kann dir sagen, was kein guter Arzt ist, brüllt Paracelsus. All diese Hornochsen und Hundemetzger, diese vermaledeiten Seichseher, die sich selbst Ärzte nennen, diese Bescheißer, die sich nur um den Geldbeutel der Kranken scheren und dabei schön gelehrt auf Latein daherreden, damit die Leute nicht merken, dass sie keine Ahnung haben. Diese Hodenschneider, verdammte Schmierer und Sirupgeber, haben mehr Leute auf dem Gewissen als die Pest, die Osmanen und die Sintflut zusammengenommen. Elende! Er sucht nach einem Wort. Friedhofslieferanten! Im nächsten Moment springt er auf, stürzt in die Ecke hinter der Tür, greift das rostige Schwert, das an der Wand lehnt, und schwingt es trunken durch den Raum, dass Johannes Angst und Bange wird. Das hier, ruft Paracelsus, das stammt von einem guten Mann. Auch ein Friedhofslieferant, einer von der ehrlichen Sorte. Hab ich dir erzählt, du Nichtsnutz, dass ein Henker es mir in Nürnberg schenkte? Das habt ihr, Meister. Ungefähr 2 Dutzend Male, fügt Johannes in Gedanken hinzu. Paracelsus nickt. Versteht mehr von der Chirurgie als jeder dieser Hudelärzte. Trennt den Kopf mit einem Streich vom Körper, das ist eine Gnade für den Delinquenten und eine Freude für den Zuschauer ist. weiß genau, wie und wo er die Zange oder Eisen ansetzen muss, um jeden zum Reden zu bringen und dabei von der Ohnmacht abzuhalten. Ein wahrer Künstler. Von solchen Leuten kannst du lernen. Merkt ihr das? Von Henkern, Badern und Kräuterweiblein. Von jedem Schweinebauern erfährst du mehr als von Avicenna und seinen... Paracelsus lässt sich aufs Bett fallen, das Schwert noch immer in der rechten, während die linke durch die Luft kreist und er nach neuen Schimpfwörtern sucht. Arschkratzern? Schlägt Johannes vor, eine der Lieblingsbeleidigungen seines Meisters. Arschkratzer, ganz recht. Dann verstummt er, die Augen fallen zu und kurz darauf hört Johannes ein leises Schnarchen. Die Schilderung von Paracelsus' Lebensumständen und Trinkgewohnheiten haben wir einem Brief von Johannes Oporinus entnommen, der 2 Jahre lang als Gehilfe mit Paracelsus unterwegs war. Bevor hier etwas durcheinander kommt, das ist nicht der junge Mann mit dem Unsterblichkeitspulver, der hieß Jakob. Paracelsus hatte im Laufe der Zeit eine ganze Reihe Schüler und Gehilfen. Die Schimpfwörter in unserer kleinen Szene sind übrigens allesamt von Paracelsus überliefert. Und das Unrealistischste an ihr ist vermutlich die Stelle, an der ihm die Beschimpfungen auszugehen drohen und Johannes ihm aushelfen muss. Wo Paracelsus hinkommt, macht er sich Feinde.
So geht es ihm an vielen anderen Orten. Er zieht umher, er fühlt sich immer als Missverstandener, er fühlt sich immer als Außenseiter und Fremder. Ja, seine Vorstellungen weichen stark von der etablierten Medizin ab. Aber viele seiner Anhänger sehen später durchaus Potenzial, den Paracelsismus mit der traditionellen Medizin wieder ein wenig zusammenzubringen und anzunähern. Darauf hätte man sich vielleicht auch schon früher einigen können, aber Paracelsus war eben jemand, ja, ich glaube, er sah so ein bisschen seinen Lebenszweck auch darin, ein Querkopf zu sein und das Etablissement aufzurütteln.
Das Aufrütteln ist seine große Leistung. Nicht die spezifischen Rezepte und Behandlungsmethoden. Er ist für seine Zeit erfolgreich, aber er kann keine Wunder bewirken, auch wenn er das selbst gern behauptet. Johannes schreibt in seinem Brief, dass Paracelsus sich, Zitat, nicht entblödete zu behaupten, dass er Tote zum Leben zurückbringen könne, und fügt dann an, und das hat er dann und wann, als ich bei ihm war, tatsächlich bewiesen. Naja, wichtiger als alle vermeintlichen Wunder ist, dass er das erstarrte Gebäude der Medizin zum Wackeln bringt, die alten Säulenheiligen von ihren Sockeln stürzt und die Erfahrung über alle verstaubten Buchweisheiten stellt.
Bei Paracelsus ist das Modell für medizinische Lehre und in Anführungszeichen medizinische Forschung nicht der Gelehrte mit seinen Büchern, sondern es ist eher der Experte im Bergbau oder im Handwerk. Das ist eine praktische Auseinandersetzung mit der Materie, mit den Händen, mit den Sinnen. Dementsprechend sagt Paracelsus, ein guter Arzt muss, wie ein Handwerksgeselle, sich auf Wanderschaft begeben. Er formuliert das sehr schön. Paracelsus sagt, die Natur ist ein Buch, das man mit den Füßen lesen muss.
Paracelsus' Füße lesen viel, obwohl ihm nur ein kurzes Leben beschieden ist. Immer wieder zieht es ihn fort, immer wieder wird er vertrieben und wenn seine Füße einmal ruhen, dann schreibt er. In seinem Buch Paragranum definiert er die Voraussetzungen für einen guten Arzt. Die Philosophie, womit er die Betrachtung des Menschen als Teil der Natur meint, die Astrologie, die Alchemie natürlich und vor allem Tugend und Redlichkeit. Er schreibt ein mehrbändiges Werk über die französische Krankheit, die Syphilis und die ebenfalls mehrere Bände umfassende große Wundarznei. Das einzige größere Werk, das noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wird, denn in manchen Städten und Gegenden ist ein Druckverbot gegen ihn erlassen worden. Die Wundarznei erscheint 1536. Da ist Paracelsus 43 Jahre alt. 1541 kehrt Paracelsus nach Salzburg zurück und diktiert dort, schwachen Leibs, so heißt es, sein Testament. 3 Tage später, am 24. September 1541, vertauscht Philippus Theophrastus Paracelsus, genannt Bombast von Hohenheim, das Leben mit dem Tode, wie es später auf seinem Grabstein stehen wird. Kurz darauf, noch vor der Beisetzung, zerhackt sein Schüler Jakob die Leiche und bestreut sie mit Unsterblichkeitspulver. Nein, stimmt natürlich nicht. Oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Bei Paracelsus sollte man nichts ausschließen. Die Geschichte basiert auf einer Volkssage aus dem Salzburger Land. Eine von vielen Sagen und Theorien, die sich um Paracelsus' Leben und erst recht seinen Tod ranken. Oft ist zum Beispiel von einem Mordkomplott die Rede, aber es gibt dazu keine Belege und die Umstände seines Todes machen es eher unwahrscheinlich. Immerhin hat er offenbar seinen Tod kommen sehen und schwachen Leibs den letzten Willen diktiert. Und nein, der lautete nicht: zerhackt und bepulvert meine Leiche. Man vermutet heute meist eine Quecksilbervergiftung als Todesursache, denn eine Untersuchung seiner Gebeine hat eine stark erhöhte Konzentration des giftigen Metalls ergeben. Klingt logisch. Er hat andauernd damit hantiert, die Dämpfe eingeatmet. Bei der Untersuchung der Leiche fand sich allerdings noch etwas Merkwürdiges, nämlich Verletzungen der Knochen, möglicherweise posthum mit einer Hiebwaffe zugefügt. Ist doch etwas dran an der Sage? Hat Jakob etwa doch? Wie gesagt, bei Paracelsus sollte man nichts ausschließen, aber viel wahrscheinlicher ist, dass diese Verletzungen entstanden, als die Gebeine 1752 vom Sebastianfriedhof in ein Grabdenkmal am Eingang der Sebastiankirche in Salzburg umgebettet wurden. Ich muss an dieser Stelle einen Tipp loswerden. In der Episode »Der Tod des Paracelsus« des Podcasts »Klenk plus Reiter« erzählt der Wiener Gerichtsmediziner Dr. Christian Reiter ausführlich über die Todesumstände des Arztes und sehr schön und bildhaft über dessen Leben. Ihm verdanken wir auch den ersten Hinweis auf die gruselige Salzburger Sage. Die moderne Medizin, die moderne Pharmazie beruhen nicht auf Paracelsus' Lehren, doch die eröffneten den Weg zu neuen Erkenntnissen und waren ein Schritt in diese Richtung. Aber man sollte auf keinen Fall mit Paracelsus so verfahren, wie die Ärzte seiner Zeit es zum Beispiel mit Avicenna taten und was Paracelsus so verachtete. Man sollte ihn nicht auf einen Sockel stellen und seine Worte als ewige Wahrheiten sehen.
Ja, wenn man sich die Regalmeter an Paracelsus Biografien anguckt oder die verschiedenen wirklich Nachleben, die er in verschiedenen Kontexten hat, dann muss man wirklich sagen, es gibt da nicht einen Paracelsus. Das heißt, man kann sich da sicherlich sehr viele verschiedene Figuren rauslesen. Das wurde auch gemacht. Also die Nazis haben Paracelsus als Nationalhelden gefeiert, der sich auf das Deutsche besinnt, ja, auf die deutsche Sprache, auf im deutschen Raum wachsende Heilpflanzen oder vorkommende Substanzen. Die Homöopathie feiert zum Teil Paracelsus als einen ihrer Vorgänger, weil er eben als einer der ersten die Idee hatte, dass man durchaus Gleiches mit Gleichem bekämpfen kann. Paracelsus hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit der Homöopathie, wie sie im 19. Jahrhundert ausgearbeitet wurde und heute noch praktiziert wird mit millionenfach verdünnten Globuli oder Tinkturen. Davon sieht man bei Paracelsus gar nichts.
Von der modernen Medizin und Pharmazie über die Homöopathie bis hin zu Anbietern von Paracelsus-Amuletten gegen Sehschwäche, neidische Nachbarn oder Impotenz berufen sich viele auf den alten Bombastus. Vielleicht wird man ihm am ehesten gerecht, wenn man sich überlegt, was er ihnen allen spätestens nach dem dritten Krug Wein entgegnet hätte. Ihr Arschkratzer, Hodenschneider, Hudelärzte, Hundemetzger, Hornochsen, Lügner, Bescheißer, Friedhofslieferanten. Na, was Beleidigungen angeht, muss man sich schon fragen, ob nicht jede Dosis Gift ist. Paracelsus hat sie jedenfalls sehr freigebig ausgeschenkt. Ich hoffe, ihr hattet in jedem Fall Spaß mit unserer Folge und bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Experten Dr. Tillmann Tape. In unserer nächsten Episode geht es noch ein paar hundert Jahre tiefer in die Vergangenheit. Wir erzählen von Hildegard von Bingen, von Gott als Unternehmensberater, Fortpflanzung durch Schwitzen und Sextipps aus der Klosterzelle. Aber keine Angst, es wird nicht so schlüpfrig, wie es jetzt vielleicht klingt. Dafür ganz sicher spannend und überraschend. Falls ihr nicht bis zu den nächsten Siegen der Medizin warten wollt, bei Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau, gibt es kostenlos noch viele weitere Podcasts zu Gesundheitsthemen. Bis bald, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefina Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.